Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
So, Herrschaften, könnt ihr bitte mal ein kleines, wenigstens ein klitzekleines Stückchen rücken? Jeder mal mit seiner Couch so ein bisschen näher an die anderen ran. Es wird voll heute Abend. Wir freuen uns bitte sehr gemeinsam nicht auf einen, nicht auf zwei oder drei Gäste, sondern auf vier Gäste. Alle in einer Sendung. Dazu noch Anna Wollner, ihr und ich, da sind wir schon zu sieben. Bestsellerautor Sebastian Fitzek kommt zu uns, dessen echt böser Thriller Abgeschnitten ist ab Donnerstag im Kino. Und weil Sebastian die Romanvorlage nicht allein geschrieben hat, bringt er auch noch seinen Co-Autor mit, den Chef der Pathologie an der Berliner Charité, Professor Michael Zurkos. Und damit treffen wir uns hier später sogar auch noch mit den Schauspielern Kostja Ullmann und Eileen Tetzel. Die zwei haben ihre Stimmen verliehen, und zwar an den sehr süßen und überraschend politisch aktuellen Animationsfilm Smallfoot. Der ist auch ab Donnerstag draußen. So, und dann wollte, wie kurz angekündigt, Anna Wollner auch noch ihre Nase hier reinstecken. Es gibt Film- und Serien-News zu verkünden. Daher, kuscheligen Vorhang auf und eine sehr volle Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Was wissen wir über die Leiche?
Fundort Spreewaldpark. Der Finder war ein Obdachloser, der es ganz gut beschrieben hat. Er hat gesagt, der hat jemand die Luft aus dem Kopf gelassen.
Was sagt das CT?
Fremdkörper im Kopf.
Das ist keine Kugel.
Wir sollten auf den Katastrophenschutz hören und morgen früh die Insel verlassen.
Kann man schon so ein bisschen raushören, das Genre, oder? Thriller, ziemlich eindeutig. Eine tote Frau wird gefunden. In ihrem Kopf kein Projektil, sondern ein kleiner Zettel. Darauf eine Nachricht für den Pathologen, der die Leiche untersucht. Und zwar die Telefonnummer seiner Tochter Hannah, die plötzlich spurlos verschwunden ist. So fängt das alles an in Abgeschnitten, der dritten Romanverfilmung von Sebastian Fitzek. Den Pathologen spielt Moritz Bleibtreu und der muss, ohne dass ich jetzt zu viel spoilern will, nach dieser ominösen Nachricht in der Leiche zusehen, dass er nach Helgoland kommt. Dort liegt nämlich eine weitere Leiche, angespült am Strand, und die hat offenbar was mit dem Verschwinden der Pathologentochter zu tun.
Papa, er bringt mich um, wenn du nicht genau das tust, was er sagt. Warte auf Erik. Er hat weitere Anweisungen für dich.
Erik?
Erik ist tot.
Wer sind Sie?
Ich bin nur zufällig am Strand auf Helgoland.
Informieren Sie
Ender Müller. Irgendwo an diesem Erik muss die weitere Anweisung, die mich zu Hannah führt, sein.
Es handelt sich also um einen irren Entführer und oder Mörder, der Nachrichten an den Leichen seiner Opfer hinterlässt. Schon eine ziemlich krasse Nummer. Nicht nur für den Pathologen, der völlig überfordert ist, sondern auch für die eben gerade gehörte Linda. Eine junge Frau, die weder mit dem Pathologen noch mit dessen verschwundener Tochter noch mit dem Mörder-Entführer irgendwas zu tun hat. Sie ist nur blöderweise die Leiche am Strand in Helgoland findet und an dessen Telefon geht, als der verzweifelte Pathologe anruft. Ja gut, sagt ihr, dann soll sich der Pathologe doch in sein Auto setzen und gefälligst selbst nach Helgoland kommen, um die Leiche nach weiteren Hinweisen zu untersuchen. Will er auch, kann er aber nicht, denn wegen eines Sturms ist Helgoland plötzlich vom Festland abgeschnitten. Habt ihr gemerkt? Abgeschnitten. Verstehst du, ne? Also bleibt dem Pathologen keine andere Wahl, als Linda telefonisch anzuweisen, wie sie die Leiche obduzieren und nach weiteren Hinweisen absuchen soll. Das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, eine ziemliche Sauerei auf der Leinwand, weshalb dieser Fitzek-Thriller in seiner verfilmten Form auch zu Recht erst ab 16 freigegeben ist. Kein Film, den ich euch zum Frühstück empfehlen würde, zu der Tageszeit habe ich ihn gesehen, es ist wirklich unschön. Das, was ihr seht, ist nämlich pathologisch schon sehr exakt. Was auch daran liegt, dass Fitzek diesen Thriller nicht alleine geschrieben hat, sondern zusammen mit dem Chef der Pathologie an der Berliner Charité, mit Professor Michael Zurkos. Daher die Details im Auseinandernehmen von Leichen. Moritz Bleibtreu hatte ich erwähnt, dazu Jasna Fritzi Bauer als Linda, also diese junge Frau, die per Fernsteuerung an der Leiche rumschnibbelt. Fari Yadim als Hausmeister, der ihr zur Hilfe kommt. Und ja, Lars Eidinger in einer klassischen Lars-Eidinger-Rolle, die ich hier nicht weiter definieren werde. Tolle Schauspieler also in einer wirklich packenden Story mit Thriller-typischem und wunderbar funktionierendem Spannungsbogen. Dazu das wirklich gruselige Setting, also draußen viel im Dunklen auf dem stürmischen, Regen durchpeitschten grauen Helgoland und drinnen viel in so mehr Horrorfilm-typischer Pathologie-Atmosphäre. Eingeschnürt in eine Backstory, da muss ich euch warnen, will ich nicht sagen, aber zumindest darauf hinweisen, eine Backstory, die wirklich übel ist, für die man schon ein bisschen härter im Nehmen sein sollte. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Rumschneiden an irgendwelchen Leichen. Dieser Typ im Hintergrund, dieser, nennen wir ihn mal Psychopath, der ist wirklich, und zwar jetzt also wirklich, wirklich von der heftigen Sorte. Könnt ihr euch jetzt vielleicht zusammenreimen, wer den mal wieder und fast möchte man sagen leider wirklich herausragend spielt. Ich fand auf jeden Fall die Gelegenheit cool, mal nicht mit den Stars des Films drüber zu reden, sondern mit den Autoren. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und dessen Co-Writer Professor Michael Zokos von der Berliner Charité. Beide zwar auch in kleinen Cameos im Film zu sehen, aber im Grunde natürlich Lieferanten dieses Psychothrillers und gleich unsere Gäste.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit den beiden, die diese Sauerei verbrochen haben, die wir uns da angucken müssen im Kino ab Donnerstag. Abgeschnitten heißt der Film, Romanverfilmung von Sebastian Fitzek. Und der ist jetzt zusammen bei uns mit Professor Michael Zokos. Jetzt seid ihr auch noch Filmstars. Wie war das eigentlich? Mal so als erste Frage.
Also wir sind ja auch nicht ganz einfach genommen worden. Wir mussten tatsächlich gecastet werden. Wir waren beim Casting.
Wir mussten die Szene, die wir dann später auch auf der Leinwand vorführen mussten, die da wurden wir getestet, ob wir in der Lage sind, einen geraden Satz zu sprechen und ob wir ein bisschen Emotionen rüberbringen. Das war jetzt nicht ganz so schlecht und tatsächlich sind die Szenen ja auch nicht dem Motto des Filmes entsprechend abgeschnitten worden, sondern sie sind noch drin.
Kam das vom Christian Albert? War das eine Idee von dem oder woher?
Christian Albert und Regina Ziegler, ja.
Das ist richtig, aber ich dachte eigentlich, ja, Mensch, das ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig der Brüller seit Hitchcock, dass man da durch den eigenen Film quasi läuft und einen Cameo-Auftritt hat. Aber dann waren die Szenen wichtig und interessant. Und dazu, ich meine, ich hatte natürlich auch Muffensausen an der Seite von Moritz Bleibtreu spielen zu dürfen, aber es war eine tolle Erfahrung für dich sicherlich auch.
Es waren ja auch passende Rollen. Nicht? Sebastian, der von Haus aus Jurist ist, als Rechtsanwalt. Und ich als Universitätsprofessor, der ich ja nur noch bin, in der Vorlesung. Insofern war das jetzt nicht völlig neues Metier.
Genau.
War das der Journalist in dir, Sebastian, der gesagt hat, also wenn ich eine Geschichte um so ein Thema kreisen lassen will, dann muss ich mir einen Professor Michael Zokos dazu holen?
Nein.
Oder wie kam das?
Das kam eigentlich anders rum. Also wir hatten uns ja schon mal kennengelernt in einer TV-Talkshow.
Fröhlich lesen.
Und er war mit seinem Sachbuch, ich mit meinem Roman dort. Ein Jahr später wollte ich auf der Langen Nacht der Pathologie in Berlin, wo er einen Vortrag hielt und ich eine Lesung hatte, eigentlich nur höflich sein und machte am Würstchen-Catering-Stand eine Smalltalk-Bemerkung nach dem Motto, Herr Zokos, Sie haben doch so viele interessante Fälle, haben Sie sich auch mal in Gedanken getragen, einen Roman zu schreiben? Und er sagte, ja, da habe ich eine Idee. Und so fing es an.
Ja, und da konnte er nicht mehr weg, weil wir da eigentlich die einzigen Gäste, ja, wir waren die einzigen.
Ja, halb nachts war nachts um halb eins.
Zufällig auf Helgoland bei Sturm oder?
Nein, das war nachts um zwei bei der Langen Nacht der Pathologie. Tatsächlich an einer völlig einsamen Würstchenbude.
In der Charité.
Charité-Mitte. Und da haben wir Finger dann an, uns die Bälle zuzuwerfen schon.
Weil er nämlich sagte, ich bin einmal hängen geblieben in Cuxhaven. Ich musste nach Helgoland eigentlich, weil eine Leiche angespült wurde, die sollte ich obduzieren. Es ging aber nicht, weil Helgoland war abgeschnitten durch einen Orkan. Und da sagte er, dann dachte ich, ich rufe mir den Polizeichef an und Lars Carstensen und sage dem, Mensch, fang du doch schon mal mit der äußeren Leichenschau an, die ist jetzt nicht so schwierig. Mhm. Ja, und dann
sagte Sebastian, nee, dann nimmst du nicht den Polizeichef, dann musst du einen totalen Laien nehmen, der noch nie eine Leiche gesehen hat, für den das noch mehr Überwindung kostet. Und so ging es los.
So ging es tatsächlich los. Ja, also, ich ehrlich gesagt wollte ich nie einen rechtsmedizinischen Roman auf Helgoland schreiben. Aber so geht man ja auch als Autor nicht vor, sondern man hat eine Idee und die kommt irgendwie aus dem Nichts, hier aus dem Herrn Zokos bei der Würstchenbude.
Aus dem Nichts.
Und dann denkt man, boah, ja, das elektrisiert mich, das finde ich gut, da steckt was drin in dieser ferngesteuerten Obduktion. Und dann haben wir gesagt, na, lass uns das doch mal gemeinsam probieren.
Und dann habt ihr beide runtergeguckt auf eure zerstückelte Currywurst mit der vielen Currysoße und habt gesagt, genau so muss das aussehen.
So muss das aussehen. Ja, nein, ganz ehrlich, es gibt mehrere Aspekte, die einem an diesem Buch fasziniert, ich muss das so sagen, weil man muss selbst davon fasziniert sein, sonst würde man nicht ein Jahr lang sich mindestens damit beschäftigen. Und das ist neben der Tatsache, dass es uns möglich war, dadurch, dass wir aus den Augen eines ferngesteuerten Laien eine Obduktion zeigen können, sie wirklich mal so zu zeigen, wie sie ist. Trotzdem muss derjenige nicht total skurril sein, der Experte. Meistens hat man ja, dann ist der Rechtsmediziner in einem Obduktionssaal oder hört laut Musik und sowas. Das ist jetzt alles gar nicht notwendig. Wir können es wirklich so zeigen, wie es ist. Aber es geht ja nicht nur darum zu zeigen, wie eine Leiche aufgeschnitten wird, sondern vor allen Dingen, und das macht ja auch die Linda zur heimlichen Hauptrolle oder zur eigentlichen Hauptrolle, zu zeigen, wie verändert sich ein Mensch, wenn er mit etwas konfrontiert wird, mit dem er normalerweise nie zu tun hat, wenn er wirklich an seine Grenzen gehen muss und wie schafft er es, gegen seine eigenen Dämonen anzukämpfen dabei. Und das ist das, was uns an dem Stoff so interessiert hat.
Jetzt wissen wir ja, dass quasi eigentlich da unter dem Film drunter stehen muss, based on a true story, wie es dann oftmals so heißt. Also zumindest der Ursprung war ja dann irgendwie mal selbst erlebt vom Professor. Aber dann muss ja noch die Sebastian Fitzek-Komponente rein. Wie ist das dann miteinander verschmolzen? Wir wissen ja von dir, Sebastian, dass du gerne über die dunkelsten Abgründe der Menschen schreibst in deinen Thrillern. War dann dein Einwurf, okay, wir brauchen aber schon auch irgendwie einen psychopathischen Killer, wir müssen jetzt, also wenn das eine Zusammenarbeit werden soll, dann muss schon auch von beiden was drin sein.
Naja, also so sind wir gar nicht rangegangen. Wir beide sind zum Glück davon ausgegangen, zunächst einmal natürlich eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen. Aber tatsächlich ist man immer bei Figuren, aber bei der Motivation der Figur. Also die Frage beispielsweise, es war ja geklärt, warum kommt der Rechtsmediziner nicht nach Helgoland, aber warum muss er denn unbedingt dorthin? Also diese Frage haben wir uns gestellt. Und dann ist man sehr schnell bei den Figuren. Welche Motivation hat die Figur? Welche Motivation hat die Linda, überhaupt auf Helgoland zu sein?
Und welche Motivation hat Paul Herzfeld als Rechtsmediziner da so hinterher zu sein, weil es eben um seine eigene Tochter geht?
Und da haben wir monatelang drüber nachgedacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns am nächsten Tag hingesetzt haben und irgendwas geschrieben haben. Noch nicht mal das Exposé, sondern mehrfach getroffen haben und darüber geredet haben, Dinge verworfen haben. Und
auch immer diese zentrale Frage, wie kommt er am Ende überhaupt nach Helgoland? Der Sturm hat die Insel ja abgeschnitten vom Festland. Mhm. Da hatten wir auch verschiedene Versionen, die wir dann verworfen haben, bis wir dann auf diese Lösung gekommen sind. Aber das hat wirklich lange gedauert.
Wie schreibt man überhaupt ein Buch zu zweit, ohne dass dann der Leser permanent das Gefühl hat, zwischen zwei Schreibstilen hin und her zu switchen? Also schreibt im Endeffekt wirklich einer und der andere bringt Ideen ein oder habt ihr beide geschrieben? Wie war das?
Also der Anfang und die meiste Arbeit ist eigentlich das Plotten. Das heißt, wie kriegen wir eine schlüssige Geschichte? Wie haben wir verschiedene Handlungsstränge, die auch parallel ablaufen, die aber dann zusammenlaufen müssen? Wie kriegen wir mit Cliffhangern am Kapitelende den Leser immer dazu weiterzumachen, auch wenn jetzt der nächste Handlungsstrang erstmal weitergeht. Und dann hat Sebastian geschrieben und hat für mich dann eben die rechtsmedizinischen Szenen freigelassen, die ich dann reingeschrieben habe. Das heißt, wie riecht's im Sektionssaal? Wie sieht's aus? Welche Messer benutzt man?
Was wird gesagt?
Was wird gesagt? Wie drückt man sich im Sektionssaal aus? Was sind die nächsten Schritte? Wie wird obduziert? Wie wird geschnitten? Und dann kam wieder Handlung, die Sebastian geschrieben hat, dann kam wieder Sektionssaal-Szenen. Also natürlich hat Sebastian den Großteil geschrieben, klar, das ist sein Stil. Aber das kann eben ein Autor, kann es nicht so authentisch schreiben wie jemand, der vom Fach ist. Und das macht auch gerade das Besondere an diesem Buch dann aus.
Wie ist das, wenn dann der Film fertig ist, aber ein paar Sachen geändert werden müssen? Wir kennen das, Filme sind nie genau wie die Bücher. Solche Veränderungen, Film zum Buch, kein Problem?
Also für mich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Für mich ist immer nur ein Problem, wenn ein Drehbuchautor meint, er müsse nun die Figuren und die Motivation dieser Figuren verändern. Weil das ist ja das, wo man sich manchmal bis zu einem Jahr lang beschäftigt hat und es hat alles einen guten Grund. Dass dann allerdings ein Drehbuchautor nicht dazu verdammt ist, und in dem Fall war es ja der Regisseur, Christian Albert, jetzt das sklavisch zu übernehmen, das ist auch klar, der muss sein eigenes Kunstwerk schaffen. Wenn man aber die Natur zeigen will, wenn man die Bedrohung zeigen will, dann gibt es andere Bilder, die dann ausgetauscht werden müssen. Und das hat der Drehbuchautor und später Regisseur eben hervorragend gemacht.
Professor Michael Zokos und Sebastian Fitzek, fruchtbare Zusammenarbeit, die ihr da hingelegt habt zusammen. Vielen Dank auch fürs Gespräch und alles gerne. Gute.
Vielen Dank. Danke sehr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ganz kurze Frage an euch. Hat irgendwer die Anna Wollner gesehen? Die müsste hier irgendwo... Ach, da ist sie ja.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Wenn's mal nicht weitergeht, einfach von vorne anfangen. Genau. Wie heißt das, wenn man sich auf keinerlei Fortsetzung einigen kann, aber die Verlockung zu abermaligem Geldverdienen einfach zu groß ist? Genau, Reboot. Immer wieder hatten Fans gehofft, die legendäre Comicfigur Hellboy würde doch noch einen dritten Teil bekommen, und zwar in der bisher legendären Besetzung der Teile 1 und 2. Regie Guillermo del Toro mit Ron Perlman als rothäutigem gehörntem Höllenjungen. Irgendwie wurde aber nie was aus einem Teil 3, sodass jetzt mit neuer CGI und mehr R-Rating der Topf einfach neu auf den Herd kommt. Erste Plakate zu Hellboy verraten, diese Neuauflage will optisch in der Avengers- und Deadpool-Riege mitspielen. Ob das gelingt, sehen wir ab April 2019, wenn das Reboot rauskommt, mit zumeist unbekannten Gesichtern unter viel Make-up und Prosthetik. Hellboy spielt David Harbour, der Polizist aus der Serie Stranger Things. Regie führt Neil Marshall. Einzig in der Rolle einer der Antagonisten finden wir einen Superstar, Mila Jovovich als Blood Queen. Alles auf Anfang beim Hellboy, ob auch auf Erfolg, wird sich zeigen müssen. Aller guten Spocks sind drei: Leonard Nimoy, Zachary Quinto und, na, Ethan Peck. So heißt er, der dritte Spock-Darsteller in der Geschichte von Star Trek. Wofür wir den brauchen? Für die Serie. Nach der höchst erfolgreichen ersten Staffel von Star Trek Discovery, einem Prequel zur Originalserie, startet im Januar die zweite Runde. Relativ logisch dabei, je mehr Zeit im Prequel vergeht, desto näher kommt die Serie dem Original und desto wahrscheinlicher werden erste Berührungspunkte. Im Fall der zweiten Discovery-Staffel hat man sich für die legendäre Figur eben jenes Mr. Spock entschieden, wie der neue Trailer enthüllt. Sehr jung und mit sehr gewöhnungsbedürftigem Vollbart wird er aus einem Inferno gerettet. Vermutlich geht es da um die immer wieder thematisierte Vernichtung von Spocks Heimatplanet Vulkan. Dass irgendwann auch ein junger Kirk in Discovery eingebunden wird, ist dagegen eher unwahrscheinlich. Den neuen, jungen Spock gibt's aber ab dem 18. Januar auf Netflix. Nochmal Serie, nochmal Erfolg. Auch hier war schnell klar, nach dem großen Erfolg der ersten wird es eine zweite Staffel geben, und zwar von 4 Blocks. Diesen Donnerstag, 11. Oktober, geht's los. 7 Folgen, eine mehr als in Staffel 1. Binge-Watcher aufgepasst, da die zweite Staffel auch wieder auf TNT-Serie läuft, bei uns über Sky zu empfangen, gibt es jede Woche nur eine Folge. Wer sich also alle 7 auf einen Streich reinziehen will, sollte mit etwas Geduld an die Sache rangehen. Zur Story, anknüpfend an die erste Staffel geraten für den Berliner Clanchef Toni, gespielt von Kida Koda Ramadan, die Geschäfte mehr und mehr außer Kontrolle. Rivalen aus den eigenen Reihen wollen ihm die Vormachtstellung im Milieu streitig machen. Nachdem es für die zu Recht viel gelobte erste Staffel unter anderem Grimme-Preis, Fernsehpreis und Goldene Kamera gab, liegt die Messlatte hoch. Regie hat für Staffel 2 nun unter anderem Oliver Hirschspiegel geführt. Ob das eine gute Idee war? Ab übermorgen könnt ihr es sehen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Brenda, weißt du, wofür dieser Ort hier berühmt ist? Für Yetis. Es gab mehr Yeti-Sichtungen hier in der Gegend als irgendwo sonst auf dem Planeten.
Ja und?
Ich beschreib's kurz. Wir suchen hier nach der Himalaya-Springspinne, aber was läuft uns vor die Kamera? Ein Yeti. Wir posten das Video, es geht um die Welt und boom, rast meine Quote durch die Decke.
Yetis existieren nicht.
Ach, ich stelle mir gerade Reinhold Messner vor, wie er diesen Filmausschnitt hört, wie er dann dunkelrot im Gesicht anläuft und wie Rumpelstilzchen durch die Bude hopst, während er brüllt, gibt es doch, Yetis gibt es doch. Seit immer schon kennen wir diese Geschichte. Die einen wollen den Yeti oder Bigfoot gesehen haben, irgendwo in den Bergen, in den Wäldern. Während die anderen sagen, ja, nee, ist klar, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. In diesem Film stellt sich die Situation etwas anders dar. Klar gibt es auch hier, wie gerade gehört, Percy, der seine Reporterkarriere aufpeppen will, indem er endlich die Existenz des Yeti, des Bigfoot, beweist. Auf der anderen Seite aber hoch. Und zwar wirklich ganz hoch oben in den Bergen. So weit oben, dass es immer über den Wolken liegt. Da gibt es auch wen. Migo zum Beispiel. Einen jungen Mann, ziemlich weißhaarig. Und zwar jetzt eher so am ganzen Körper. Also so von Kopf bis Fuß. Und genau der, also der Fuß. Also beide Füße sind relativ groß. Migo lebt da oben nicht alleine, sondern zusammen mit einem ganzen Volk von Wesen, die alle aussehen wie er. Riesengroß, ganzkörperbehaart, Schuhgröße 173. Und ausgerechnet Migo will etwas entdeckt haben, was ihm keiner glaubt.
Ich weiß, Migo hat euch alle sehr erschreckt mit seiner kleinen Geschichte. Aber ihr müsst euch nicht fürchten, sie ist nicht wahr.
Aber ich habe einen gesehen.
Ganz unmöglich, weil er nicht existiert.
Ich weiß, weil der Stein sagt, dass es den nicht gibt, den Smallfoot.
Ja, richtig, das stimmt.
Aber er war nun mal da, direkt vor mir.
Hey, Migo, woran erkennt man denn einen Smallfoot?
An seinem extrem kleinen Fuß.
Vater.
Wahrscheinlich ist er gestolpert, gestürzt, war kurz verwirrt und dann stand da ein Yak.
Migo glaubt aber nicht ein Yak, sondern einen Smallfoot unter der Wolkengrenze gesehen zu haben. Also dort, wo er sich nach den Regeln seines Stammes niemals hätte aufhalten dürfen. Und jetzt ist das ganze Yeti-Volk oben auf dem Berg verunsichert, denn die Smallfoot, eigentlich nur eine Legende, gelten als längst ausgestorben und als frühere größte Feinde der Yeti. Kleine Wesen mit lächerlichen Schuhgrößen zwischen 36 und 45, mit eigenem Fell nur auf dem Kopf, unter den Armen und im Maschinenraum. Geradezu furchteinflößend ekelhafte Wesen namens Menschen. Aber höchst aggressiv und darauf aus, die Yeti zu jagen. Das ist eine wirklich super schön animierte Story in diesem Film Smallfoot, die, wie zufällig das auch immer sein mag, einen heute echt brisanten Hintergrund hat. Immerhin geht es um quasi unterschiedliche Rassen, die sich begegnen und die Angst voreinander haben, die sie gar nicht weiter begründen können. Also Smallfoot meets Bigfoot meets Smallfoot ist ab Donnerstag draußen und zwei der Stimmen, die ihr da in der deutschen Synchro hört, gehören Kostja Ullmann und Aydin Tetzel. Die zwei sprechen nämlich den jungen Yeti Migo und dessen Freundin Michi. Sind gern gehörte Gäste bei uns und gleich hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch die Stimmen versprochen von Migo und Michi aus Smallfoot. Und zack, sind sie da. Aydin Tetzel, Kostja Ullmann.
Hallo.
Hallo. Hallo, hallo.
Hey, na, Migo.
Was, wo, unten, auf der Seite?
Ja gut, was ihr nicht wusstet, ist, die beiden kommen gerade von den Nachsynchronarbeiten aus dem Studio. Es musste wahnsinnig viel noch gemacht werden. Und
wir mussten einfach komplett ausgewechselt werden.
Genau, und seid einfach noch vollständig in Character.
Total, ich hab's nie abgelegt.
Ich glaube, Coming In war das eine Mal bisher, dass wir uns zu dritt getroffen haben.
Ja.
Ansonsten begegnen wir uns ja immer eher so wechselseitig. Ich habe geguckt, aber das war auch bisher das Einzige, was ihr zusammen gemacht habt. Oder habe ich irgendwas übersehen?
Nee, total. Also das
Ich glaube, da braucht die Welt danach erstmal eine Pause von uns im Doppelpack. Also so alleine sind wir, glaube ich, ganz gut zu ertragen, aber es kann das...
Zusammen ist schon echt anstrengend. Deswegen hart, haben wir im Synchron, haben wir ja, also ich weiß nicht, ob das alle wissen, man nimmt ja nicht zusammen auf, ja, man ist ja dann immer einzeln dann da und ich habe mich erst so gefreut, ich dachte, geil, mit Aileen jetzt irgendwie zusammen aufnehmen, aber so war das nicht und ich glaube, für die, die können auch ganz froh sein. Wir hatten einen Pressetag schon so zusammen irgendwie im Studio und
oh Gott, wir waren unerträglich, glaube ich. Das Problem bei uns ist immer, wenn wir uns treffen, dann sind wir meistens innerhalb von 3 Minuten 5 Jahre alt. Und die bleibt dann meistens stundenlang so. Man kann uns immer erst so ab nach 2 oder 3 Stunden, wenn so die erste Energie raus ist, dann kann man uns auch wieder ernst nehmen. Aber
glaube, jetzt dreht keiner mehr mit uns zusammen. Nee, das Ding ist jetzt durch, auf jeden Fall. Ja.
Nur noch, wenn dann nur noch nacheinander im Synchronstudio. Ansonsten tut sich das keiner mehr an. Woher kommt das bei euch?
Also wir haben uns tatsächlich bei Coming In kennengelernt, aber es war halt mega krass, weil wir haben uns sofort so extrem gut verstanden und uns dann auch direkt befreundet. Also ein
das
paar Jahre.
Ich jetzt nicht bestätigen. Aber
also du gehörst zu meinen besten Freunden und ich bin so eine entfernte
gute Bekannte.
Ich meine, ist nur lustig, weil man sieht euch ja teilweise dann irgendwie zusammen, so beim Filmpreis sind wir uns auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und das sieht echt immer bei euch so nach weiß ich nicht, Kindergartenfreundschaft, Sandkastenposse aus, wenn ihr so unterwegs seid.
Ja, aber das ist halt auch so, wir holen halt unsere Kindheit immer nach, wenn wir
uns total, sehen. Und wir haben auch immer viel nachzuholen, wir wohnen ja nicht in derselben Stadt und immer wenn wir uns dann sehen, dann müssen wir sehr viel nachholen und dann ist es immer sehr intensiv und sehr lustig auf jeden Fall.
Mhm. Jetzt für diesen Film ist ja so ein bisschen Geschichte umgedreht, ne? Also das fand ich eigentlich so das Niedlichste an der ganzen Nummer und habe mich auch gewundert, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist. Mhm. Eine Kolonie von Bigfoots, die überhaupt nicht an den Smallfoot glauben, bis sie dann endlich mal einen sehen. Weil das natürlich ein Punkt ist, der in der aktuellen Situation mega ins Auge springt. Ne? Mhm. Also wie aktueller könnte denn ein Film, ein Animationsfilm für eine junge Zielgruppe sein, als einer, in dem es darum geht, dass man Schiss hat vor dem, was anders ist, einfach nur begründet dadurch, dass es anders ist. Denn einen anderen Grund gibt es ja nicht.
Ja, und das ist ja das Tolle, was aber auch so Animationsfilme, was Warner damit irgendwie auch schafft, ist, dass man irgendwie immer so aktuelle Themen in so Animationsfilme mit reinpackt, ja, und die da schon so behandelt werden und man sich damit auseinandersetzt, ja. Und ich glaube, jedes Kind wird diese Message verstehen, wenn man da in diesem Film war und rauskommt im Nachhinein und wahrscheinlich auch die richtigen Fragen stellen dann.
Ja, und das ist ja eigentlich auch total simpel, weil die treffen aufeinander und sprechen nicht die gleiche Sprache und sehen komplett unterschiedlich aus und wissen erstmal überhaupt nicht, wie sie miteinander kommunizieren sollen, weil so viele Ängste da sind und weil man aus der Geschichte, die Geschichte ist quasi vollgepackt damit, dass die versucht haben, sich gegenseitig umzubringen und das ist quasi das, was jetzt gerade so Status quo ist und jetzt gibt es diese neue Generation, die aber aufeinander trifft und auf einmal sagt, wir haben aber Lust, uns kennenzulernen, wir haben aber Lust, miteinander zu reden und man merkt dann auch, eigentlich wollen wir gar nichts Schlimmes voneinander, sondern eigentlich sind wir einfach nur unterschiedlich, aber man kann irgendwie bis hin zu Freundschaften kann man sich da annähern und deswegen ist das total die schöne Message gerade für unsere jetzige Zeit.
Ich meine, ich spreche hier mit zwei erwachsenen, gestandenen Künstlern, aber inwiefern beschäftigt euch das oder hat euch das beschäftigt in eurer Vergangenheit? Dieser Teil von euch, der in ganz fetten Anführungszeichen anders ist. Also du hast einen familiären Hintergrund in der Türkei, Aileen. Bei dir, Kostja, ist es Sri Lanka. War das Thema in euren Leben oder habt ihr Gott sei Dank mit dem, was da zurzeit abgeht, auch im Kleinen nie was zu tun gehabt?
Also bei mir war das, glaube ich, einfach das Normalste der Welt. Meine Mutter ist Deutsch, mein Vater ist Türke und für mich war das Normalste der Welt, dass man aus 2 Nationalitäten besteht und aus 2 Kulturen und dass man irgendwie aus den Leben seiner Eltern Dinge mitbekommt, wo man am Ende gar nicht mehr sagen kann, was gehört jetzt zu welchem Land oder so, sondern man erfährt einfach nur so ein Reichtum am Menschsein. Und für mich war das eher so, in dem Moment, wo ich älter geworden bin und angefangen habe zu verstehen, dass es Politik gibt und dass es irgendwas im Menschen gibt, was immer wieder das Bedürfnis hat, Leute in Boxen zu packen und in Schubladen zu verstauen und eine Trennung zu machen und sich abzugrenzen. Das war eher das, was ich als unglaublich beängstigend empfunden habe, weil in meinem Herzen und in meinem Kopf gab es sowas wie Grenzen gar nicht. Da war man einfach erstmal Mensch. Und,
bei allen Kindern wahrscheinlich. Ja. Da gibt es ja gar keine Grenzen und man packt Menschen oder andere Leute nicht in eine Schublade rein und so. Und das war bei mir ganz ähnlich, dass ich eigentlich als Kind ganz selbstverständlich damit aufgewachsen bin und wir sind auch sehr viel gereist als Familie und haben immer viele andere Nationen und Kulturen kennengelernt. Und das fand ich dann immer eher spannend und toll und was Besonderes und was Gutes, was Positives war das für mich. Deswegen waren auch die Leute in meiner Schule, also es war bunt gemixt und das war nie ein Thema. Oder als Kind machst du ja kein Thema draus. Das machen dann die Erwachsenen irgendwann, wie gesagt, die Politik dann auch gerne. Und da fängt man erst später an, sich damit auseinanderzusetzen. Aber als Kind ist das, glaube ich, noch gar kein Thema.
Wo wohnt die Stimme im Gesamthaus der Schauspielerei? Es besteht ja aus so vielem. Ihr habt normalerweise, klar, auch wenn ihr solche Aufnahmen macht, sind Mimik und Gestik irgendwie wichtig, aber kann man das irgendwie zusortieren? So die Stimme, wenn man sich so den Werkzeugkasten des Schauspielers vorstellt, was ist dann die Stimme? Welches Gewicht hat die? Wie ausschlaggebend ist die? Weil es gibt ja auf der anderen Seite, denke ich dann manchmal, es gibt ja auch als künstlerisches Ausdrucksfach, Pantomime gibt es ja auch. Es geht ja auch ohne Stimme.
Ja, es geht auch ohne. Ich habe sie bis vor wenigen Jahren auch gar nicht so für wichtig genommen, ehrlich gesagt. Also ich fand es immer toll, mit der Mimik viel zu arbeiten und ich fand es auch mal so, dieses Nonverbale hat mir total viel Spaß gemacht, ja. Und ich musste nicht viel reden beim Dreh, um irgendwie eine Rolle spielen zu können. Und mittlerweile merke ich aber, was da alles drin ist, was man mit der Stimme alles noch machen kann und so. Und das habe ich auch durch Synchron so ein bisschen kennengelernt. Das war mir davor gar nicht so bewusst, ne? Und gerade bei so einem Animationsfilm merkt man dann plötzlich, boah, was kann ich eigentlich alles für Emotionen alles noch in meine Stimme packen, ja. Aber das ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil man natürlich auch nicht zu viel machen will. Und es gibt dann auch die Bühne, wo die Stimme natürlich auch nochmal ganz anders benutzt, wo du dann irgendwie auch kleine Emotionen sehr laut transportieren muss trotzdem, ne? Und das ist ja das Tolle in der Kamera, finde ich, in der Kameraarbeit, die wir ja hauptsächlich machen, dass man dann irgendwie auch sehr leise, sehr klein sein kann und es sich dann über die Kamera fährt nah ans Gesicht dran, das Mikro nimmt den Ton gut auf und plötzlich stehst du auf der Bühne und musst diese leise Emotion, die du sonst immer vor der Kamera gemacht hast, laut in die letzte Reihe irgendwie bringen. Das ist auch ein tolles Training natürlich für einen, sowas zu machen, und das ist beim Synchron genau das Gleiche gewesen dann.
Ich finde auch, die Stimme ist echt so eins der sensibelsten Dinge, die es gibt. Also ich finde auch, die Stimme ist so intim. Also zumindest geht mir das so, dass ich ganz oft bei Menschen die Stimme und der Geruch, das sind so die zwei Sachen, die sich mir so am krassesten einprägen. Und
nein, du riechst schön, Gott, riechen. Ja.
Nein, aber ich finde, das ist halt sowas super, also so ein bisschen so, wie man ja auch sagt, dass die Emotionen, die man hat, dass der Körper, dass das durch den Körper rauskommt. Ich finde, das ist bei der Stimme genauso, dass die Stimme so ist, als könnte man da keine Mauer vorschieben, dass man eigentlich am Ende des Tages ganz, ganz viel merkt, wie es einem Menschen geht aufgrund seiner Stimme. So.
Und deswegen, bist du eigentlich gerade erkältet, Aileen?
Ich bin gerade erkältet, ja. Ich habe diesen leicht nasalen Effekt draufgelegt.
Ich habe mich schon gewundert.
Extra hier für die Deutschlandfunk-Zuhörer, weil ich mir dachte, ja, ich muss da was Besonderes mitbringen heute.
Selbstverständlich, ich mag das. Genau. Das Charakter-Schauspieler.
Vielen herzlichen Dank.
Da geben wir gleich noch eine Runde Gene Revoice und Ipalat aus.
Ipalat.
Im Wechsel.
Genau.
Zusammen mit Ingwertee, mit Honig und was es sonst noch alles für Tricks gibt.
Aber nur einen
schnell wieder
sollte man trinken.
Nur einen?
Habe ich jetzt beim Synchron bei unserer...
Habe ich auch gehört.
Ich habe den ganzen Tag immer Ingwertee mit Honig getrunken und hieß es, nein, nur einen am Morgen ist gut, aber der Ingwer greift auch die Stimmbänder an.
Ich glaube, bei dir war nicht der Ingwer das Problem, du hättest den Wodka rauslassen sollen.
Wahrscheinlich war es der Wodka.
Und die Stimmbänder hättest du vielleicht auch weglassen sollen.
Nee, wieso?
Ist gut. Ich bin sehr froh, dass wir diese beiden bezaubernden Stimmen zu Gast hatten in eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Danke euch sehr herzlich. Aileen Tetzel, Kostja Ullmann.
Kolja Ullmann.
Ullmann. So, jeder Danke. Macht seine Stimmübungen Rest des Tages. Ihr hört die beiden ab Donnerstag in Smallfoot im Kino. Danke für den Besuch bei uns.
Danke auch.
Tschüss.
Bisschen durchdrehen mit den beiden darf auch mal sein. So, wer hat an der Uhr gedreht? Time to say goodbye. It's all over now, Baby Blue. Es gibt so viele Songs, die sich mit dem bitteren Verabschieden befassen. Dabei gibt's doch nächste Woche Dienstag wieder eine Folge, eine Stunde Film. Es ist doch alles nicht so wahnsinnig schlimm. Was kann ich euch noch mitgeben? Die besten Wünsche für eine coole Woche vielleicht. Vielleicht die letzte dieses Jahr nochmal mit wirklich richtig geilem sommereskem Wetter. Und ansonsten die Filme, über die wir gesprochen haben. Und da haben wir nicht drüber gesprochen, vielleicht
vielleicht noch The Happy Time Murders. Habe ich rausgelassen diese Woche, weil ich ihn so prickelnd nicht fand, will aber noch einen kurzen Satz dazu sagen wenigstens. Melissa McCarthy als Polizistin an der Seite eines Puppenkollegen. Also so à la Muppet Show, ihr kennt das. Menschliche Darsteller und Puppendarsteller. Allerdings sind es diesmal keine friedliebenden Puppen für Kinder, sondern eher so Arschlochpuppen, die auch die ganze Zeit, entschuldigt meine Wortwahl, wirklich die ganze Zeit im Film nur übers Ficken, Lecken und Blasen reden. Ich fand das alles sehr aufgesetzt und nach dem Motto, oh, jetzt machen wir aber mal so einen extra bösen Muppet-Film, vergessen aber dummerweise eine gute Story drumherum zu schreiben, denn die sie geschrieben haben, ist wirklich extrem platt. Außerdem sind es auch keine bekannten Sesamstraßen oder Muppet-Puppen. Konnten sie wahrscheinlich nicht machen, weil die sich halt nicht so benehmen dürften, wie die Puppen das im Film nun mal machen. Ich wollte es noch erwähnt haben, ein wirklich zwingender Grund da reinzugehen ist dieser Film nicht. In diesem Sinne, reingehauen, meine Lieben, aber immer mit schön viel Vorsicht. Tom Westerholt ist raus. Nächsten Dienstag haben wir uns wieder. Bis dahin macht ihr es bitte gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.